Unsere Schwester ist entführt worden. Bevor wir zurück in den Wald gehen, um sie zu suchen, besprechen wir für euch den Film Gone. Nicht mit dabei heute ist unsere Schwester Claudia. Aber mit mir hier der Polizist Robert Krüger.
Ah, howdy. Und der Ex-Freund, jetzt habe ich mich verhaspelt. Der Ex-Freund mit dem Mann im Bett, Stefan Giesbert.
Was?
Hast du da geschlafen? Egal.
Gone, worum ging's?
Ich muss das schon wieder zusammenfassen. Wahnsinn. In Gone geht's um eine Frau, die mal entführt worden ist vor einiger Zeit. Beziehungsweise die Polizei hat ihr das wohl nie geglaubt und sie ist dann auch mal irgendwie in der Geschlossenen gelandet, weil es keine Beweise dafür gab, dass sie entführt worden ist. Aber sie behauptet das steif und fest, dass das so sei. Sie war entführt worden und irgendwie in einem Erdloch vergraben von einem bösartigen, vergewaltigenden Entführer, der sie auch umbringen wollte. Aber sie konnte dann entkommen. Das ist Jahre her und jetzt verschwindet ihre Schwester. Und ihre Schwester ist einfach erstmal vom Erdboden verschwunden. Die wohnen zusammen, genau. Und wie das so ist, wenn die Schwester verschwindet oder wenn überhaupt Erwachsene verschwinden, man ist immer sofort panisch und rennt zur Polizei und sagt hier, die ist entführt worden. Aber es ist in Deutschland, glaube ich, auch so, dass irgendwie, wenn Erwachsene verschwinden, dann macht die Polizei erstmal so für 48 Stunden oder so gar nichts, weil vorher nicht länger weg ist, werden die da nicht wirklich aktiv. Und so ist das hier auch. Und natürlich
wenn du neulich betrunken in der einen Bar versackt bist,
genau.
Und, gut, wir haben dich schon gefunden beim Putzen, aber immerhin.
Tja. Wie das so ist, hier kommt halt noch hinzu, dass sie eben diese Vorgeschichte hat, dass sie eben entführt wurde, aber das glaubt ihr niemand und sie war auch schon mal in der Klapse und so. Das heißt, die Polizei ist da schon gewarnt und denkt sich, naja, jetzt hat sie wieder mal sich was ausgedacht und so weiter und weigert sich erstmal so ein bisschen, die Schwester zu suchen. Was dann dazu führt, dass unsere Hauptfigur, übrigens gespielt von Amanda Seyfried, beschließt, dann muss ich das wohl alleine machen und dann eben loszieht und Spuren sammelt und dem Verbrecher, den es möglicherweise gibt oder auch nicht, das wollen wir natürlich nicht spoilern, zu versuchen, auf die Spur zu kommen. Und eben die findet eine ganze Menge Indizien und kommt immer näher, aber das bleibt spannend und man weiß eigentlich, bis kurz vor Ende nicht, gibt es ihn jetzt wirklich oder und das löst sich am Ende alles auf, aber das werden wir nicht verraten.
Ja.
Du hast gepennt, ich hab's gesehen.
Aber nur 20 Minuten.
Ja, 20.
Nee, wahrscheinlich mal so.
Fandst du den so langweilig oder warst du so müde?
Ich war so müde. Ich habe gedacht, der ist ja eigentlich ganz schön spannend und doch nicht. Ich hatte als erstes Angst, dass er so in diese Horrorrichtung abdriftet. Also tut er am Anfang auch stark. Oder nein, tut er nicht. Er ist aber so gemacht oder geschnitten oder
er hat
fühlt
so
sich
diese,
so an wie ein Horror.
Er hat so diese Momente, wo sie irgendwie allein durch ein Haus geht und jemanden und ihre Schwester sucht und schon die Ahnung hat, dass da jetzt der Entführer sein könnte und sich auch gleich die Waffe nimmt und dann halt so durchs Haus läuft und immer mal wieder so dumm um eine Ecke läuft, ohne in die andere Richtung zu gucken oder so, wo man der Meinung ist, wenn er jetzt schlau wäre, stände er hinter der Ecke und würde ihr jetzt irgendwie das Tuch über den Kopf ziehen oder so.
Oder wenn es ein schlechter Horrorfilm wäre, käme jetzt das Monster von da.
Käme jetzt das Monster aus der Schublade oder so. Und diese Bildsprache, die man an der Stelle verwenden würde, die hat er schon. Aber ist er eigentlich nicht. Also macht er Schreckeffekte gibt es, glaube ich, nur, ich will jetzt nicht
fünf oder
mich so festlegen, aber ich würde eher sagen drei. Also ist ja nicht wirklich viel. Ja,
von daher war er schon schön spannend, hatte immer diesen Druck, so, es könnte ja doch.
Auf jeden Fall, den Druck hat er aufrechterhalten. Sie hat natürlich so typische Sachen gemacht, wo man immer wo man immer als Zuschauer davor sitzt und sich denkt so, nein, tu das nicht, geh nicht alleine in den Wald, ja.
Aber ich finde das und in diesem Fall so gut begründet. Also sonst ist es so, ja, die läuft jetzt wieder ihrem, wenn sie so eine Sekunde nachdenken würde, dann würde sie nicht in den Wald laufen. Aber bei unserer Hauptdarstellerin, die war so durchgeknallt, der traut man es zu, dass sie in den Wald läuft oder dass sie sonst irgendwelche unsinnigen
Sachen halt, macht. Die hat halt die feste Überzeugung, ihre Schwester ist in der Hand des Entführers und dieser Entführer will sie umbringen und zwar in der nächsten Nacht. Und alle, die sie fragt, die sagen ihr, ja, das hast du dir eingebildet oder
sogar der Freund von ihrer Schwester.
Den gibt's gar nicht und bleib mal ruhig und so und du übertreibst. Und sie ist halt der festen Überzeugung, wenn ich das bis heute Nacht nicht geschafft habe, dann ist meine Schwester tot, definitiv. Ja. Und demzufolge ist es zumindest erklärlich, dass sie, ja, wie soll man sagen, dass sie keinerlei Rücksicht kennt auf ihrem Weg, den irgendwie zu finden und dann eben auch, wenn sich am Ende das Ganze in ein Waldgebiet verlagert, dann eben alleine in das Waldgebiet zu gehen. Was ich nur krass finde, ist, du würdest irgendwie versuchen wollen, wenigstens eine Spur zu legen, dass dir irgendwann irgendwer folgen kann.
Ja gut, aber sie ist halt schon irgendwie, ein wenig überspitzt formuliert, nicht ganz knusprig im Kopf.
Naja, also eigentlich ja nicht. Also sie ist sehr radikal in dem, was sie so tut. Aber wenn du so guckst, wie sie so vorgeht,
das ist lustig. Auch radikal, was wir tun. Wir trinken jetzt schon wieder während des Podcasts auf.
Ja, wir sollten nochmal anstoßen hier.
Ja, zum Wohl. Prost. Wir trinken Gimlets. Dazu, was haben wir eben in der Vorgespräche, das habt ihr noch nicht gehört, empfehlen wir unbedingt Cocktail-Podcast Folge 1 und kocht es nach. Also
ist einfach ein toller
Drink. Dann macht den Drink euch mal zu Hause. Das ist wirklich so ein toller Drink. Man kann ihn so toll variieren. Gin und Lime Juice, also Limettensirup. Nicht zu gleichen Teilen, aber irgendwie 2:1, 3:1 mehr Gin natürlich.
Ja.
Lecker.
Sau lecker. Ja. Immer wieder. Gut, zurück zum Thema. Ja, die ist natürlich so, dass die Polizei jetzt nicht nur am Anfang sagt, naja, lass mal, wir suchen da jetzt mal erstmal nicht, sondern die Polizei wird dann relativ schnell auch zu ihrem Feind, die dann beschließen, da läuft eine Verrückte draußen rum. Die ist da auf einer Mission und die fangen wir jetzt mal ein und stecken die wieder in die geschlossene. Das heißt, man hat so den Druck von zwei Seiten. Man hat so zum einen den Zeitdruck von diesem imaginären oder eben doch nicht imaginären Entführer, der diesen Druck aufbaut, die Situation, die gelöst werden muss bis Mitternacht. Und von der anderen Seite eben die Polizei, die überall Streife fährt und überall hinter ihr her ist. Aber was cool ist, finde ich, die lustigen Lügengeschichten, die sie den Leuten auftischt. Also sie geht im Grunde so einer klassischen Schnitzeljagd nach, wo sie, wie soll man sagen, ja, so Hinweise eben kriegt, so einen nach dem anderen. Und jeder Hinweis führt immer, da gibt's keine Seitenwege. Das ist immer so, sie kriegt irgendwie den Hinweis, ja, der fährt einen Chrysler so und so. Und wohnt irgendwie in der Nordstadt. Und dann fährt sie in die Nordstadt und spricht irgendein Skateboarder an, hier, kennst du einen, der einen Chrysler so und so fährt? Und oh Gott, ich habe gerade das Foto der heutigen Folge gesehen. Ich sehe so ein bisschen behämmert aus. Naja, egal.
Du hast die gleiche Pose wie der Christoph in der vorletzten Folge, aber du hast mehr an.
Ich trage mehr Klamotten im Moment, ja. Im Gegensatz zu dir, aber du bist ja nicht fotografiert worden. Ja.
Ich nehme wie immer nackt auf.
Ja, gut.
Es ist einfach luftiger, es spricht sich luftiger, wenn man nichts anhat.
Genau. Aber was ich nochmal sagen wollte, diese Spur, die sie verfolgt, die ist ja sehr geradlinig. Also sie geht immer, das hat keine Deutungsspielräume. Also sie kriegt immer einen Hinweis und dann folgt sie dem. Und der führt zum nächsten Hinweis. Und der zeigt wieder exakt in eine Richtung. Und dann geht sie dem nach, kommt wieder irgendwo hin, redet mit irgendwem, kriegt den nächsten Hinweis. Das ist schon so ein bisschen.
Ich finde, manchmal macht sie sich oder der Film die Schlussfolgerung etwas leicht.
Ja, aber die Hinweise sind auch immer so, dass die Schlussfolgerungen sehr leicht sind.
Ja, aber trotzdem.
Aber was lustig ist, ist die Lügengeschichten, die sie immer auftischt. Sie geht immer zu irgendwelchen Leuten und erfindet so eine Geschichte, die nicht gleich verraten soll, worum es geht. Ja. Also irgendwas erzählt sie dem, um ihre Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass der ihr wie gewünscht antwortet. Und es sind immer irgendwelche Lügengeschichten. Und am Anfang dachte man, der Johannes neben mir hat es dann auch mal gesagt, so, das wird ganz schön aufwendig, sich die ganzen Lügen zu merken. Weil ich am Anfang auch dachte, so, irgendwann wird diese ganzen Lügengebäude, die sie aufbaut, dem hat sie das erzählt, dem hat sie was völlig anderes erzählt, dem hat sie wieder eine dritte Geschichte erzählt. Irgendwann wird sie das alles einholen, aber das kommt so nicht, weil die lässt ja jede einzelne Spur hinter sich und geht immer nur geradeaus. Es gibt kein, können wieder zusammenführen, diese Handlungsfäden. Wie fanden wir das jetzt?
Ich fand's ganz nett. In der Mitte hätte man locker eine Viertelstunde rausschneiden können.
Also hast du den ganzen Film mit all seinen Konsequenzen verstanden, obwohl du eine 20 Minuten geschlafen hast?
Ich weiß ja nicht, was ich noch alles hätte verstehen können, wenn ich nicht die 10 Minuten geschlafen hätte.
Hm, naja, da ich nicht so genau aufgepasst habe, wann du geschlafen hast.
Ich habe nur mitgekriegt, dass ihr mich wieder geweckt habt.
Ja, ich auf Befehl vom Johannes hieß es, jetzt stummt den doch mal an, es geht doch so nicht. Und dann habe ich dir mal eine verpasst.
Okay, ja. Ja. Das habe ich nicht gemerkt, ich war nur wieder wach und ihr guckt mich beide an.
Ja, genau.
Deswegen habe ich einen blauen Fleck am Arm. Naja. Ich mochte ihn. Ich mochte auch die Art, wie er gemacht ist. Ich mag keine Horrorfilme, aber
so das, ein bisschen, das war eher ein Thriller, oder?
Ja, aber er sieht halt aus wie ein Horrorfilm.
Manchmal ja schon.
So, das, so die unschuldige arme Mädchen allein, Wald, Verbrecher, ja, Erdloch.
Mit Panzertape gefesselte blonde Mädchen in Erdlöchern.
Ja, gut, gibt's bei CSI auch, aber ja, hier ist es
dann. Aber da ist alles blau, das entschuldigt vieles.
Oder gelb, je nachdem.
Ja, stimmt, das ist nach Stadt und unabhängig, gell?
Ja.
Ja, ich gucke
ganz viel blau. Miami ist, glaube ich, gelb und Las Vegas ist so braun.
Hm, okay.
Hm? Schön, ich gucke es gerne. Ich finde es super zum Einschlafen. Ich habe, glaube ich, selten mal eine Folge fertig geguckt.
Ich schlafe neulich andauernd vor meinen Aufnahmen von der Harald-Schmidt-Show ein. Das ist ganz schlimm.
Ja, ich habe noch nicht so viel gesammelt.
Neulich bin ich um 6.30 Uhr wach geworden vor meinem Laptop, wo der Bildschirmschoner lief, weil ich versucht habe, eine runtergeladene Heute-Show zu gucken. Aber
um 6.30 Uhr morgens.
Naja, ich habe abends angefangen zu gucken, bin dann eingeschlafen, habe die ganze Nacht durch. Ich lag schon im Bett, also ich hatte den Laptop so im Bett neben mir.
Ach so, ich dachte, du lagst und irgendwie auf dem
bin dann,
Sessel vom Schreibtisch.
Und bin dann im, ich habe ein sehr breites Bett und da kann so ein Laptop locker neben mir liegen, ohne mir einen nennenswert Platz wegzunehmen. Und dann.
Praktisch wär's jetzt, wenn du dir ein iPad kaufen würdest.
Das wäre noch besser.
Ja, ich kann mir das praktisch
gucken. Dann bin ich aufgewacht morgens und habe gedacht, ah ja, ist zu früh, da musst du noch gar nicht aufwachen. Und habe ich kurz so in die andere Richtung geguckt und habe gedacht, oh, das ist mein Bildschirmschoner, was macht der denn hier?
Und dann bist du doch aufgestanden, hast du
nee, habe ich Laptop zugeklappt und dann weitergeschlafen, bis der Wecker geklingelt hat.
Bist Arbeit gegangen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, tja, wie fandst du den Film?
Wie fand ich den Film? Er hatte so ein paar ärgerliche Sachen, weil die ständig irgendeinen Unfug gemacht hat, so. Sie hätte sich viel intelligenter aus vielen Szenen rausziehen können. Gar nicht so sehr, dass sie jetzt alleine in den Wald rennt, sondern auch so Sachen, wie sie dann von der Polizei wegkommt, wo man sich denkt so, ey Mädel, einmal da hinten verstecken und die Sache ist erledigt. Aber nein, du musst ja wieder auf die Straße rennen. Und insgesamt zog es sich vielleicht ein bisschen zu lange hin. Und ich fand es von der Bildsprache auch so ein bisschen sehr horrorfilmig und an manchen Stellen zu billig gemacht. Kannst du dich erinnern? Ich habe einmal so böse gemeckert über das Studiolicht.
Ja, das war sehr lustig.
Wo die dann draußen stehen und das ist halt so vom Color Grading und von der Beleuchtung her so miserabel gemacht, ja. Das sieht eigentlich aus, als hätte irgendjemand mit der Videokamera und hätte danach in Final Cut einen Anfall bekommen und hätte die falschen Regler verdreht. Also
ich finde aber sowieso jetzt seit der neuen Digitalproduktion sind generell, also das ist auf der Red gefilmt worden, Red One, auf dieser
Ist das so?
Ja, stimmt.
Ja? Okay, habe ich nicht gelesen.
Red-Material
sieht gut aus, wenn man es richtig gradet, ist das schon in Ordnung.
Ja, aber digital projiziert, digital aufgezeichnet. Du erinnerst dich an den Trailer von Hobbit. Fühlt sich toll an, aber hallo, was war das für ein Wasser? Da fehlt mir irgendwie noch 4 Renderdurchgänge.
Der Trailer von Hobbit, da war der, also
vor allen Dingen der,
hoffentlich war der nicht fertig, kann ich nur sagen.
Der Peter Jackson hat ja Herr der Ringe gemacht.
Ja.
Und da sehen die Grafik, also die Computergrafik-Sachen so gut aus. Und jetzt hier auf der Digitalprojektion.
Ich weiß nicht, ob das die Projektion ist. Lass uns mal den Film erstmal fertig machen.
Ich muss mich da jetzt gerade drüber aufregen, weil das Gleiche ist nämlich, wenn ich zu Hause an meinem Fernseher sitze.
Ich würde ihm jetzt 7 Punkte geben wollen. Aber ich habe irgendwie, die 7 klingt mir irgendwie zu hoch. Ich gebe nur 6,5.
Ich gebe auch 6,5. Ich habe mir eben auch überlegt, so 7,5. Also ich möchte schon Leute, die Bock auf so einen Thriller haben und die das so ein bisschen so Wald und Gespenst und erschrecken, gut abkönnen. Schaut ihn euch an, der ist gut, der ist auch gut gemacht.
Also Amanda Seyfried spielt das toll.
Oh ja. Oh
das
ja.
muss man, also stimmt. dieser verzweifelte.
Amanda gut.
Amanda gut. Dieser verzweifelte Wahnsinn, der kommt sehr gut rüber, das muss man schon sagen. Aber naja, die Fehler sind an anderer Stelle gemacht worden.
Ja gut, aber der kann sie nichts für.
Nee, natürlich nicht.
Also das ist Drehbuch, beziehungsweise Kamera.
Regie, Kamera, was auch immer.
Ja.
Gut, aber ansonsten sind da übrigens keine berühmten Leute drin. Ich habe da keinen erkannt, außer ihr.
Ich sowieso nicht.
Okay, ja, stimmt.
Doch, klar, natürlich. Die eine Frau, das war die Schwester von Dexter.
Ach stimmt, das wurde im Kino auch lange verhandelt, laut und breit.
Ja.
Aber da ich keine Serien gucke, also nur selten.
Dexter ist gut. Dexter ist echt.
Boah. Das ist so ein Serienmörder, oder?
Ja.
Okay.
Ja, aber
ich versuche immer noch Breaking Bad weiter zu gucken.
Aber hatte ich nicht so angefixt.
Doch, schon. Also ich weiß jetzt, was die Claudia meint.
So ein Home Trainer und schau beim Home Trainer fahren Serien. Das ist echt motivierend. Ich komme echt gut voran mit Friday Night Lights, immer wenn ich auf meinem Fahrrad sitze und umherfahre.
Home Trainer. Ich muss jetzt mal umziehen und dann werde ich sehen, wenn in meiner neuen Wohnung der Bartresen eingebaut ist, ob dann überhaupt noch Platz für einen...
Du bist der letzte von uns vier, der noch keinen Tresen hat.
Ja, das ist echt tragisch.
Aber das Schöne ist, du hast das Material schon, um ihn zu füllen.
Das ist wohl wahr.
Das ist das Beruhigende. Wenn man hier in manche Bar reingeht, die haben zwar einen schönen Tresen, aber dahinter steht einfach nichts.
Ja,
dahinter. Ach, egal.
Egal. Gut.
Darf ich jetzt nochmal kurz?
Ja, jetzt meckern
wir mal. Digitalprojekt und so. Vielleicht ist auch, ich weiß es nicht, geht euch das auch so oder geht es hier so? Digital, also so LED-Fernseher oder also diese flachen halt, Flachbild.
LCD, ja, mit variabler Hintergrundbeleuchtung. LCD, CCFL oder LED.
Plasma-Gedöns, ich weiß nicht.
Ja.
Ich weiß auch nicht, was ich für einen Fernseher habe, weil ich das schon wieder vergessen habe. Aber er zeigt Bilder an und so und das ist eigentlich ziemlich gut.
Das soll helfen, ja.
Hilft, ja, also doch. Und ich habe den Eindruck, wenn ich irgendwie Blu-rays oder DVDs schaue, dass ich jede Szene sofort erkenne, wenn CG drin ist. Weil es einfach scheiße aussieht.
Ja gut, durch die erhöhte Schärfe von HD, also wenn du jetzt eine Blu-ray nimmst, mit DVD ist ja was anderes, aber bei HD, ich meine, das ist natürlich umso schwerer, das zu verstecken. Also in so einer gnädigen Unschärfe lassen sich so Übergänge zwischen echt Material und HD und Rendermaterial natürlich einfacher kaschieren und reinblenden, als wenn du so eine brüllenscharfe Sache hast, da fallen halt die Übergänge besser auf.
Ja.
Also wenn du irgendwas retuschiert hast, dann ist es auch immer einfacher, dass man das nicht erkennt, wenn man das so auf Webgröße runterskaliert und irgendwie so in der üblichen 500 Pixel Webbreite so anzeigt, dann ist es unwahrscheinlicher, dass das jemand erkennt, als wenn ich eine voll aufgelöste Pixel-Version gebe von dem Bild. Dann
5000, 4000.
Dann irgendwas. Schaut er sich das einmal auf voller Größe an und sagt, ja, guck mal, da ist er manipuliert worden, ist ja alles vermatscht.
Ja, aber es ist, also finde ich, ist mir jetzt bei ein paar Filmen gegangen, die ich auch an sich richtig gut finde, die man dann auf einem LCD-Fernseher anguckt und sich denkt, nee.
Also kommen wir nochmal auf den Trailer vom Hobbit zurück. Ich kann wirklich nur hoffen, dass der am Ende, er hat ja noch Zeit, er kommt ja erst im Dezember ins Kino. Also entweder, was machen die noch bis Dezember? Also ich hoffe, die sind noch in der Post-Production irgendwie.
Ja,
dass da irgendwie noch irgendeine Art von Polishing in den CG-Effekten
noch fehlt. Ja, aber die müssen doch so einen Trailer fertig polieren. Also da gibt es nur eine Szene, wo links im Bild so ein Wasserfall ist.
Der ist mir nicht aufgefallen.
Und der sieht halt wirklich aus wie, ich klicke in, keine Ahnung, irgendeinem Maya-Programm auf Wasserfall und klicke auf Render mir mal 4 leer und ja, noch ein bisschen Licht und ein bisschen Blau.
Ja.
Also es war nicht mal so, es hat sich nicht mal angefühlt wie in irgendwas, was nah an einem Wasserfall ist.
Ja, auch die Gesichter zum Beispiel, also von den CG-Figuren oder von so CG-Enhanced-Figuren. Da weiß man ja nie so genau, was noch echt ist. Ich erinnere da nur an Davy Jones, wo am Schluss wir haben da mal so einen Vortrag gehört, wo es dann übrigens am Ende hieß, am Anfang haben wir dem Schauspieler versprochen, dass wenigstens seine Augen echt bleiben. Und dann haben wir uns das angeguckt.
War
und
das
dann,
nicht Bill Nighy?
Das war Bill Nighy. Und am Schluss waren es nur noch die Bewegungen von Bill Nighy. Nicht mal die Augen waren mehr echt.
Genau, weil irgendwie die Augen, die sie CG machen konnten, waren irgendwie besser.
Ja, oder es hat sich besser eingefügt. Insofern, ich weiß nicht, wie in die verschiedenen Gesichter von den ganzen Zwergen und den ganzen anderen Kämpfern, die da so zu sehen sind, wenn sie da in dieser Hütte sitzen und singen. Da schaut man zumindest im Kino, wahrscheinlich ist das, wenn man das Ding im Web irgendwo anklickt, nicht so eklatant, es sei denn, man lädt sich die 1080p-Version und legt sich das auf den Fernseher. Es ist irgendwie was nicht
kommt denn,
fertig.
Was kommt denn also aus so einem Projektor raus? Macht der 4K?
Ja, ich hoffe mal 2K oder mindestens. 2K? Ja. Also, weiß nicht, ob das schon 4K-Projektion ist, müssten wir mal nachfragen.
Also, was hat man zu Hause?
Zu Hause hat man Full HD, das ist nicht...
1024, also das hab ich auf meinem Fernseher dann.
Du hast 1920x1080. Das ist knapp unter 2K. Ja, das neue iPad hat mehr, allerdings hast du das auch deutlich näher vor der Nase.
Ja.
Es gibt da so Berechnungen, dass ein HD-Fernseher durchaus auch Retina ist, wenn man in dem üblichen Sitzabstand sitzt.
Das kann ich nicht, da müsste ich ein Loch in die Wand machen.
Das ist deiner kleinen Hütte geschuldet.
Nein, das ist der Grund, weil da eine Bahn noch im Weg steht.
Das ist deiner Raumplanung geschuldet.
Ah, den Fernseher doch einfach an die Decke.
Hä? Da kommt eine Stimme aus dem Off.
Den Fernseher an die Decke hängen?
Das, ja, das ist keine schlechte Idee. Was?
Ja.
Wenn er irgendwann runterkommt, hast du A, ein Loch im Kopf und B, ist der Fernseher im Arsch. Das ist gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.
Das ist doof, das nervt auf
Dauer. Bei der Betondecke wird der bestimmt gut halten. Außerdem kannst du da noch so eine kleine Kamera oben anbringen und dann, gelassen wir das.
Anderes Thema. Hast du den Fernseher so komisch bei dir.
Hast du gleich auch einen Spiegel quasi, wenn du möchtest. Und das soll ja beliebt sein, habe ich gehört. Gut. Was hast du denn noch?
Geht euch das auch? Ich muss das jetzt nochmal fragen.
Ja, frag das nochmal.
Geht euch das auch so, dass irgendwie das auf einem neuen Fernseher plötzlich so CG, man sieht es sofort. Also man sieht sofort, das ist ja am Computer gemacht. Auch eben bei Filmen, die man früher gesehen hat. Mir ist aber jetzt noch nicht aufgefallen, oder mir ist nicht aufgefallen, bei Star Wars, der im Fernsehen kam.
Da kam
der halt nur mit 720, also PAL rauskommt.
Ja. 720 ist schon HD. PAL ist noch weiter drunter.
Ja,
576.
Ja. Versteht ihr überhaupt, wovon wir reden? Wir reden hier...
Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das nicht versteht.
Ja, dann können wir euch mal eine Übersetzungstabelle geben.
Unsere Hörer sind alles so Film- und Kino-Nerds. Natürlich wissen die, wovon wir reden.
Die haben wahrscheinlich mehr Ahnung davon. Die können mir auch erklären, warum ich hier schon alles so sehe und so. Ja, gut.
Jetzt muss der Stefan erstmal seine elektronische Ablaufplantafel entlocken.
Ja, wir haben vorhin über...
Entlocken, um ihr was zu entlocken. Ich entschuldige mich für diesen blöden Wortwitz. Genau, gib mal diesen Gimlet an die Stimme aus dem Off weiter und sag mir, was da
drauf steht. Da steht Krimi-Kiosk drauf. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben.
Nee.
Noch nicht befreundeter Podcast. Ich fände es super, wenn wir mit dir befreundet wären, aber...
Hörer, hat irgendjemand Kontakt zum Krimi... Wie? Krimi-Kiosk?
Krimi-Kiosk.
Stellt da mal bitte einen Kontakt für uns her.
Kleinstverlag, die veröffentlichen irgendwie Krimis und machen das halt auch Podcast draus. Und die, ich glaube, es ist sogar die Chefin, ja klar, die spricht den Podcast, den die da rausbringen.
Ja,
und
worum geht's da?
Krimis.
Also ja, erzählen die dir welche oder stellen die dir Bücher oder...
Nee.
Also die erzählen mir die Geschichte. Oder stellen sie mir ein...
Die lesen dir die Geschichte vor und sie verstellt ihre Stimme sehr gut, sie moduliert sehr gut mit ihrer Stimme.
Also es ist jetzt nicht so, dass das Werbung für ein Hörbuch ist, sondern ich kriege das die Geschichte direkt dort erzählt.
Genau, du kannst das komplette Hörbuch da runterladen, quasi. Also ist dann aufgeteilt in irgendwie 12, 14 Folgen.
Mhm.
Ich mache das dann immer so, dass ich warte, bis alle Folgen da sind und dann durchhöre, weil ich das irgendwie so blöd finde, wenn man dann eine Woche warten muss, bis man weiterhören kann.
Soll ich auch einen Podcast empfehlen?
Und im Moment, im Moment machen sie halt nur einmal im Monat eine Folge, wo dann von irgendjemandem, also von einem Autor eine Geschichte vorgelesen wird. Und das ist eigentlich auch immer recht gut.
Cool, also wie lang sind die so?
Die Folgen sind so zwischen 10 Minuten und einer Dreiviertelstunde.
Und wie viele brauche ich, bis die Geschichte fertig? Oder ist eine?
16.
16 Folgen.
Ja, okay. Sowas. Also es ist schon ein richtiges Buch.
Ja, okay.
Ja, es dreht sich, also diese langen Geschichten drehen sich immer um eine Anwältin und die hat halt dann immer irgendwie ein Problem und muss das lösen, kriminalistisch irgendwie.
Audioqualität gut produziert?
Fantastisch, toll produziert.
Besser als unsere.
Welcher Folge?
Hm?
Wie ja, bei am Anfang einer Geschichte,
also, oder? Du musst halt gucken, es gibt immer irgendwie so ein Geschichte und da gibt es dann immer Teile 1 bis 16.
Ach so.
Oder 1 bis 20 oder 1 bis 14, ich weiß nicht.
Also nicht bei 12 einsteigen, das bringt's nicht.
Ja.
Aber woher?
Toll produziert, tolle Soundeffekte, also Kleinigkeiten, tolle Musik. Die hat irgendwo so ein Public Domain, nee, wie heißt das? Public Domain war früher, gell?
Gibt's immer noch.
Wie heißt das denn?
Creative Commons.
Ja. Typi da gefunden, von dem sie immer so ein paar Soundschnipsel kriegt und dann, ich glaube, die produziert die Soundschnipsel. Es klingt alles so gut.
Und also, woher weiß toll ich, produziert. Wo ich tatsächlich einsteige? Also, nehme ich einfach jetzt Folge 1 bis 16, höre mir die an oder
genau, das wird dann das gesagt, ist ein
ich Buch. Muss bis 16 hören oder.
Nein, das steht im Titel.
Das steht im Titel. Ah ja.
Okay, ja, ich sehe dein Problem.
Ne?
Auf dem iPhone steht halt nur Krimi-Kiosk. Ja, aber du siehst hier, guck mal, Krimi-Kiosk, Spiegel, irgendwas. Und dann irgendwann kommt, also spiegelblind, bis dahin. Ah. Wenn du dir die alle runtergeladen hast, dann kannst du die hören.
Also man muss auf hier jeden Fall auch die zweiten, dritten Wörter lesen.
17. März, 24. März.
Das genau. Ist jetzt super in einem Audiomedium, dass ihr ja, das da auf dieses kommen. Telefon starrt.
Ja. Der aktuelle Kurzkrimi vom März ist sehr gut.
Also was ihr gerade gemacht habt, ist, um das mal kurz zu erläutern, mit Instacast, eine übrigens sehr empfehlenswerte...
Haben wir mit Instacast?
Ich behaupte das jetzt einfach.
Ja, lass mit mich Instacast das, eine mich, wirklich empfehlenswerte.
Lass mich das mal behaupten. Okay, es war iTunes Store, ist egal. Instacast schaut auch in den iTunes Store. Instacast, eine sehr empfehlenswerte App fürs iPhone, mit der man Podcasts hören kann, unter anderem natürlich auch unsere beiden. Und nicht wie bei sonstiger iPhone-Podcast-Benutzung darauf angewiesen ist, immer mit seinem PC oder Mac oder was auch immer zu synken, sondern eben die Dinger direkt runterladen zu können am Telefon.
Ich glaube nur, dass trotz Einstellung lad nicht in 3G runter, der lädt es heimlich doch runter.
Nö.
Der saugt mir immer meinen Vertrag leer, die Sau. Seitdem ich das Programm habe, ist mein Vertrag nach...
Du darfst nicht immer auf Stream klicken.
Nein, ich klicke schon auf Start.
Ja, okay.
Sind die nach 8 Tagen sind 200 Megabyte weg.
200 Megabyte, was hast du für einen scheiß Vertrag? Hol dir mal das 5 Gigabyte Paket, so wie jeder anständige iPad und iPhone-Nerd.
Ja.
Nee, kann ich nur empfehlen und vor allen Dingen seit dem letzten Update, das ist jetzt allerdings auch schon wieder ein paar Wochen her, kamen Instacast-Podcasts direkt in dem Augenblick, wo du auf Start drückst, flattern. Dazu müsst ihr euren Flatter-Account in den Instacast-Einstellungen irgendwo verknüppeln.
Ist Flatter nicht dieses Bezahlsystem?
Flatter ist ein, ich werfe einen Euro in den Hut-System.
Ah. Und ich dachte, das ist ein Vogel beim Starten.
Ja, auch. Oh Gott, jetzt musst du dich für den schlechten Wortwitz entschuldigen. Naja, jedenfalls kann man das da machen und das ist eigentlich Bob's sehr cool.
Gesicht sehen sollen, als er überlegt hat, wovon redet der hier eigentlich?
Nee, aber das ist an sich cool, weil Flatter hat ja immer das Problem gehabt, du willst eigentlich den Leuten, denen du regelmäßig zuhörst, durchaus mal irgendwie so ein paar Cent hinwerfen.
Kriegen wir da eigentlich was? Flattern die Leute uns?
Die Leute flattern uns selten, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber deshalb sage ich das. Ich
möchte lieber, dass die Hörer Kommentare schreiben, als uns flattern.
Ich möchte, dass sie beides tun. Wenn sie das möchten.
Immer über Kommentare.
Flatter ist ja total freiwillig. Und ich will ja auch niemanden irgendwie zwingen, das zu tun. Aber ich freue mich natürlich genauso über einen Flatter-Klick. Wenn es eine
richtig gute Folge ist, so wie die hier,
ja,
dann kann man sie schon mal flattern.
Könnte man machen. Jedenfalls das Coole ist, also ich freue mich das ja auch, weil ich jetzt kommt noch ein schlechter Wortwitz und dann lässt du mich meinen Satz zu Ende reden.
Wenn man Flatter mit Twitter verbindet.
Jetzt kommt's.
Ja.
Das war schon. Twitter, Vogel, Fliegen, Flatter. Ach, egal. Mach du weiter, schnell. Krille.
Man kann übrigens auch Twitter-Accounts flattern.
Warum ist eigentlich das Zeichen vom Twitter ein Wal?
Das ist nur, wenn das Twitter kaputt ist.
Ach so, gibt es das eigentlich noch?
Ja, aber es geht selten kaputt. Aber okay. Es war vor einem halben Jahr oder so, war es mal wieder da. Der sogenannte Fail Whale.
Hm. Dein Satz, ich weiß nicht mehr, wie er angefangen hat, aber...
Ich sag nur, ich freue mich auch über diese Funktion in Instacast, weil ich selber ja nicht nur mich freue, wenn Sneakpot oder Cocktail Podcast geflattert werden, sondern weil ich selber auch mit Flatter durchaus Geld in die Runde schmeiße, weil ich höre ja, weiß nicht, 3 Dutzend Podcasts oder so.
Wem schmeißt du denn Geld zu?
Jedem einzelnen Podcast, den ich höre und der Flatter unterstützt. Und jetzt muss ich mich da nicht mal mehr drum kümmern. Ich habe einfach meinen Flatter-Account in Instacast eingetragen Und dann höre ich einfach meine Podcasts, wie ich sie immer höre. Und dieses Ding flattert automatisch die Leute, die ich höre. Und wenn ich irgendwie entscheide, ich höre den nicht mehr, dann flatter ich den auch automatisch nicht mehr. Das heißt, ich muss mich nichts mehr kümmern. Wenn ich es höre, wird es geflattert. Wenn ich es nicht höre, wird es nicht geflattert. Das ist total toll.
Jetzt erklär mir doch nochmal, wofür brauche ich nochmal Instacast, wenn ich die Folgen auch so runterladen kann?
Weil du sie bisher immer an deinem Rechner runterladen musstest?
Muss ich gar nicht.
Ja, du musst sie händisch übers iPhone dann in iTunes gehen und runterladen drücken.
Genau.
Ja. Machst du Instacast an und es ist da.
Ja, du kannst nicht im
Ach, iTunes. Macht automatisch im Hintergrund lädt er das.
Genau. Ja, du kannst. Ja,
also, wenn du Instacast anmachst, guck da halt nach, ob neue Folgen da sind, wenn du im Wi-Fi bist.
Ja, aber so müsstest du im iTunes Store auf deinem Gerät reingehen in den Podcast, den du jetzt gerade hören willst, und müsstest sagen, guck mal, ob dieser Podcast jetzt eine neue Folge hat.
Ach so.
Und nicht, du kannst nicht so sagen, alle meine Podcasts, such mal nach neuen Folgen. Das geht nicht.
Ach so.
Und Instacast ist eben genau darauf ausgelegt, zu sagen, mach mal Update, und dann zieht er alle deine Podcasts durch und sagt, von deinen 58 Podcasts hat's eine neue Folge. Und wenn du im WLAN bist, lädt er sie auch gleich also runter.
Also das Desktop iTunes in der Tasche quasi.
Sozusagen.
Okay.
Und kann dann auch eben entscheiden, wenn du im WLAN bist, lädt er sie vielleicht gleich runter, sodass du sie dann wirklich auf dem Gerät dabei hast. Wenn du nicht im WLAN bist, dann ist es eher so, dass er sagt, ich weiß, da ist eine neue Folge. Wenn du sie jetzt wirklich hören willst, drückst du auf Stream, dann lädt er sie in dem Augenblick. Oder du kannst halt den Download manuell auslösen. Das ist also wirklich darauf ausgelegt, für unterwegs einen guten Podcast-Client dabei zu haben. Und der wird regelmäßig abgedatet und wird immer besser. Also ich kann es wirklich nur empfehlen.
Ja,
die 1 also Euro, Euro irgendwas oder 2 Euro bisschen was sind super angelegt.
1,52 glaube
ich. Egal, wenn das 10 Euro kosten würde, hätte ich das gekauft. Das ist zu billig, Leute. Verdient mehr Geld damit ihr noch bessere Software programmieren könnt.
Ja, das ist ein wirklich gutes Programm. Also
ja, kaufen.
Gucke ich mir an. Was kostet das?
Ja, wie gesagt, Martin, einfach mal zuhören. Wenig, zu wenig.
Du hast gesagt kaufen.
Ja, kaufen.
Wieso kaufen?
Ja, weil kaufen. Ein Euro irgendwas. Kaufen. So, nächstes Thema. Was steht im Ablaufplan, Herr Ablaufplanmeister?
Bob in Japan.
Schon wieder.
Ja, nachdem wir vorletzte Folge schon vorgesehen hatten, dass wir endlich mal über die Trinkkultur in Japan sprechen.
Letzte Folge auch. Christoph hat es vergessen
anzusprechen. Leider nicht in den Outtakes. Möchtest du kurz die Outtakes von letzter Folge noch nachtragen, die leider nicht aufgenommen worden waren?
Christoph hatte am Anfang irgendwie gefragt, ob ich da noch was zu erzählen weiß. Und dann habe ich gesagt, dass du es letzte Woche schon vergessen hast anzusprechen. Und daraufhin hat er sich's wohl auf den Zettel geschrieben. Aber da wir ja per Skype aufgenommen haben, konnte ich seinen Zettel nicht sehen. Und habe das dann, da ich es auf meinen Zettel nicht geschrieben hatte, auch vergessen. Und am Schluss der Folge habe ich zu ihm gesagt, ja, wolltest du mich nicht auf die Bar ansprechen? Das haben wir vergessen. Und dann schaut er auf seinen Zettel und meint, scheiße, ja, es steht hier auf meinem Zettel. Ist doch das Einzige, was auf meinem Zettel steht. Und ich habe es trotzdem vergessen.
Super.
Leider war das nicht für die Outtakes verfügbar, weil ich die Aufnahme schon gestoppt hatte.
Nette jetzt, Geschichte, na, dann denke ich, hören wir uns wieder nächste Woche.
Martin, du sabotierst den Plan.
Ja, also, Bars. Wir als alte Cocktail-Nerds
schweifen jetzt ab und machen eine kleine Sektion.
Kurzer Ausflug. Man muss sagen, es gibt in der Cocktail-Szene einen großen japanischen Bartender, der so dieses Japanese-Style sehr sauber arbeiten, sehr genau arbeiten, sehr zuvorkommen. Ganz tolle Arbeitsweise nach Europa/Deutschland oder in die Welt gebracht hat.
Der auch sehr quirlig unterwegs ist in der Szene. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt zwingend der Beste ist. Das mag sein, das mag auch nicht sein. Ich kann das nicht beurteilen.
Ja, er ist halt mit Jörg Mayer vom Le Lion.
Und er ist halt unterwegs und irgendwie so in diesen Social-Media-Kreisen so, er ist da so quirlig.
Wir haben ja im Cocktail-Podcast am Anfang immer so eine kurze Aufnahme. Hallo, ich bin der So-und-So von der So-und-So-Bar und jetzt kommt der Cocktail-Podcast.
So ein Aufsprecher von irgendeiner Berühmtheit oder auch nicht Berühmtheit.
Ja, du warst auch schon mal dran, oder?
Das war ein
Fail. Das waren dann die, eine der Berühmtheiten.
Ja, genau, ich war in der Berühmtheiten-Kategorie.
Und da haben wir ihn auch, Ueno-san, aufgenommen.
Haben wir ihn schon verwendet? Oder liegt er noch auf Halde?
Er liegt noch auf Halde, also ihr könnt euch noch drauf freuen. Ich glaube, wenn wir Sake machen oder so, ist der geplant. Nee.
Wahrscheinlich. Shoshu.
Ja. Und er war so nett, als wir da hingegangen sind. Hallo, wir würden gerne
Podcast. Er ist halt immer nett. Die Japaner haben so eine extrem zuvorkommende Art. Und ich weiß gar nicht, wie man merken würde, wenn einem ein Japaner nicht wohlgesonnen ist. weil er würde wahrscheinlich immer noch freundlich sein und lächeln, weil das machen die immer. Mhm. Und ich glaube, so als aus einem westlichen Kulturkreis kommt, fällt dir das schwer, mitzukriegen, wann du überhaupt jemandem auf den Keks gehst oder
so. Dazu empfehle ich den Film Die Wege der Sonne.
Ja, zum Thema Lost in Translation ist mir noch eingefallen, ich habe vorhin eine Visitenkarte aus meinem Portemonnaie geholt und die war die steckte da so in irgendeinem Fach drin. Ich habe die so rausgeholt und schau die so an, ist alles japanisch da drauf. Und ich denke mir so, ja, wo hast du die bekommen? Wo gehört die dazu? Ich habe dann nur, hinten war eine kleine Karte drauf gedruckt, die natürlich auch komplett in Japanisch beschriftet war, sodass ich nichts davon verstehen konnte. Aber so von den Straßen, wie die so in die Winkel zueinander standen, habe ich gedacht, naja, das könnte das eine Restaurant gewesen sein, aber sicher bin ich mir nicht.
Sehr schön.
Ja, ein bisschen lost in translation.
Genau, als du dann nach Japan gefahren bist, hattest du natürlich auch in Tokio die große Chance, für die wir dich echt beneiden, gell, Martin?
Absolut, ja.
Bei Ueno-san in seiner Bar ein Getränk oder zwei?
Oder zwei, ja.
Zu dir zu nehmen.
Was hast du denn getrunken?
Wie war's?
Das war toll. Ich...
Okay, vielen Dank.
Der eigentlich schwierige Teil war, die Bar zu finden. Es gibt diesen Distrikt in Tokio, der nennt sich Ginza. Das ist also ein Stadtteil. Und tagsüber ist das ein High-Class-Shopping-Distrikt und Büro-Gegend. Da sind dann so wirklich so die Dinge, die du in Berlin auf dem Kudamm und in Frankfurt in der Goethestraße findest. So, Burberry, Louis Vuitton, Tiffany, Gucci, ja. Die ganze Abteilung. So, und nachts verwandelt sich das in so eine Mischung aus Ausgehviertel mit Bars und Tanzlokalen und Rotlichtviertel.
Das eigentlich ist, wolltest du tanzen.
Der Übergang ist immer so ein bisschen fließend. Und was in Tokio auch ganz problematisch ist, dass man Adressen, die irgendwie aufgeschrieben sind, so Straßennamen und Hausnummern oder so, nicht findet. Weil die meisten Straßen einfach irgendwie keine Namen haben oder dann sind die Blöcke nummeriert, so wie man das aus Mannheim kennt. Und dann im nächsten Viertel ist es wieder anders und es ist nichts beschriftet. Du findest eigentlich so gut wie nie ein Straßenschild, wo man sagt, hier ist Straße so und so. Ja, das kannst du abhaken.
Aber abgesehen davon, dass du sie nicht lesen könntest.
Naja, die sind schon oft, wenn du mal eins findest, dann ist das oft auch mit lateinischen Buchstaben noch beschriftet. Aber du findest sie halt nicht. Ja? Und,
okay.
Dann habe ich Google Maps benutzt im Hotel und habe eben erstmal rausgesucht, wie heißt die Bar. Das wusste ich natürlich noch so ungefähr, aber ich wollte gucken.
Tokyo High Five.
High Five Bar Tokyo. Wollte ich wissen, gibt's davon mehrere, die irgendwie da Umständen so heißen? Ja, dann habe ich die Webseite aufgerufen, da habe das Ding in Google Maps eingegeben, dann kam Google Maps mit so einem lustigen Pin auf der Karte raus. Und dann haben wir gedacht, naja, gut, habe ich da von einem
Screen. Finden wir, ihr wart früher Pfadfinder.
Richtig, locker. Kein Problem. Habe ich einen Screenshot davon gemacht, habe mir den aufs Telefon rüber transferiert, weil wenn man sich aus dem Haus bewegt, hat man ja im wilden Ausland keine Internetverbindung mehr. Also hatte ich diesen Google Maps Screenshot und dann sind wir rumgelaufen. Ich glaube, wir sind die halbe Nacht gelaufen. Irgendwann waren wir uns sehr, sehr sicher. Also wir haben mit Händen und Füßen mit irgendwelchen Sicherheitsbeamten aus irgendwelchen Bankfilialen geredet, denen wir diesen Screenshot gezeigt haben. Und die dann, obwohl sie kein Wort Englisch sprachen, wirklich mit Händen und Füßen versucht haben, uns zu erklären, in welche Richtung wir laufen müssen.
Okay, super.
Irgendwann wussten wir wirklich, jetzt sind wir 100% sicher, wir stehen an der richtigen Kreuzung, wo dieser Pin in der Karte ist. Und da war also alles, aber keine Bar. Und dann haben wir den nächstbesten Japaner angesprochen. Und der Andi, mit dem ich unterwegs war, der hat schon gesagt, er hat das von einer Freundin, also seine Freundin zum Beispiel war schon mal in Japan, aber auch Freundinnen seiner Freundin waren schon in Japan. Und die haben alle erzählt, wenn du irgendwie in Japan jemanden ansprichst und sagst, ich finde den Weg zu XY nicht, dann reißen die sich den Arsch auf, um dir zu helfen. Im Zweifel, egal, was die gerade vorhaben, die bringen dich hin. Und wenn das 47 Blocks weiter ist, dann gehen die mit dir 47 Blocks weiter. Das ist einem als Europäer schon extrem unangenehm. Also aber diese Hilfsbereitschaft ist so drin, dass die dich da hinbringen wollen. Und wir haben und ich habe da in dem Augenblick überhaupt nicht drüber nachgedacht. Andi hat im Nachhinein so ein bisschen so nach dem Motto, hättest du den bloß nicht angesprochen, dann, weißt du, der bringt uns jetzt bis vor die Tür. Und egal, wie weit das ist, egal, wie falsch wir hier sind, ja. Und ich hatte das wieder verdrängt, spreche irgend so einen Japaner an, hey, do you speak English? Und die antworten immer alle, egal wen du fragst, mit little bit, egal wie gut die Englisch sprechen, es ist immer only a little bit.
Okay.
Und dann habe ich ihm mein iPhone gezeigt mit diesem Dings, mit dieser Bar und dem Google Maps Ding. Und dann hat er sein iPhone rausgeholt und hat angefangen zu tippern auf mit Kanji-Zeichen. Ich habe ich mal gesehen, wie die eingegeben werden. Das sieht sehr beeindruckend aus. Der tippt immer so 4 bis 5 Tasten, bevor ein Zeichen erscheint.
Oh Gott!
Das ist echt lustig.
Ja, aber dann ist ein Zeichen ein Wort, oder?
Ja, ja, genau. Und zwischendurch muss er immer so Tastatur-Layouts umschalten. Und also bis er ein Wort hat, schaltet er 2-mal das Tastatur-Layout um und tippt 4 Tasten an oder so. Also sehr lustig. Und dann hatte er das rausgesucht.
Wie haben die das früher gemacht mit T9?
Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich gab es das da nicht. Jedenfalls, Ende vom Lied, er findet also irgendwie mit seinem japanischen Ding, findet er eine High-Five-Bar, schaut drauf, überlegt, ob er uns das erklären kann, grübelt so an bruchfetzenhaften englischen Worten, kriegt das nicht hin und sagt dann irgendwann einfach, follow me. Und dann rennt er mit uns quer durch dieses Rotlichtviertel. Und dann haben wir erstmal gemerkt, was passiert, wenn man nicht europäisch aussieht, sondern japanisch aussieht und durch dieses Rotlichtviertel als Mann in einem Businessanzug läuft, weil es war irgend so ein Geschäftsmann auf dem Heimweg, ja. Nachts um 23 Uhr, weil die arbeiten ja lang. Und der war dabei weitem nicht der Einzige. Also da waren ganz, 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 ganz viele mit ihrem Köfferchen und irgendwie schnellen Schrittes auf dem Weg irgendwie nach Hause, nehme ich an.
Und für meine Schlumpf.
Sehr für meine Schlumpf.
Okay. Sehr schön. Na, jedenfalls haben wir dann mitgekriegt, vorher sind wir ein paar Mal so von diesen, wie du das auch aus so einem südländischen Urlaub kennst, wenn so Türsteher dich ansprechen, so
wollen wir Hose kaufen?
You wanna have fun, come in, dance, 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 erotic, dance, ja. Und da haben wir...
You don't want me to dance.
Ja, nee, ich glaube, es ging eher darum, dass da Damen für uns tanzen würden. Für Beträge, die ich nicht hätte bezahlen wollen, nehme ich an, weil in Japan alles brüllend teuer ist. Also fängt beim Essen...
Hat sich keiner von euch geopfert, um mal rauszufinden, was das kostet?
Nee, aber wir haben dann mitgekriegt, was passiert, wenn du eben japanisch aussiehst und man als Türsteher oder als Animatöse oder wer auch immer da draußen auf der Straße steht, einen Kunden anlocken soll. Wenn der eben... plötzlich nicht mehr auf sein sehr beschränktes Englisch zurückgreifen muss, sondern in Japanisch aus dem Vollen schöpfen kann. Unsere Begleitung mit dem Anzug und der sah ja nun aus nach Geld. Ja, wir mit unseren Schlurri-Jeans waren sowieso wahrscheinlich nicht so die attraktive Kundschaft. Die sind dem ja gar nicht mehr von der Fahne gegangen. Also der hat versucht, uns zu dieser Bar zu führen, aber es war für ihn fast unmöglich, da durchzukommen. Also jeder Zweite, und hat er uns versucht, ein bisschen zu übersetzen. Also die wollten alle irgendwelche Striptease, Dance-Clubs, wollten sie ihn erotische irgendwas. Also im Wesentlichen sollten wir in Puff gehen, glaube ich. Und naja, er hat uns dann dahin geführt in einem sehr schnellen Schritt und war sehr nett. Und wir haben uns auch vielmals bedankt und verbeugt. Und dann kamen wir an einem Haus, das so aussieht, als ob, ja, als ob es ein normales Wohnhaus ist. Das Einzige, woran du merkst, dass du richtig bist, ist, dass an irgendeinem Briefkasten High-Five-Bar dran steht. Und du fährst mit dem Fahrstuhl in den 4. Stock und gehst über irgendeinen Flur. Da ist da eine Tür, wo wieder so eine Table-Dance-Bar ist. Und eine Tür weit, das ist so ein Flur, wo normalerweise in Europa würdest du sagen, es ist ein normaler 4. Stock von einem Hochhaus, wo Leute wohnen. Mhm. Nur, dass die Türen, die normalerweise zu den Wohnungen führen würden, in so einer Hochhausetage, so Glastüren sind. Also nicht Glastüren, sondern so Türen mit einem Glaseinsatz, wo du aber klar Glas durchgucken kannst. Mhm. Und dahinter ist einfach eine Bar. Und dann gehst du diesen Gang lang und da sind halt so 6 Türen oder so zu 6 verschiedenen Dingen, die alle so groß sind wie eine Wohnung. Und eine davon ist eine sehr, sehr kleine Wohnung und das ist die High Five Bar.
Okay.
Und da gehst du rein. So groß wie das Bad hier. Nicht ganz, nein. Also dieses Wohnzimmer hier ist vermutlich größer.
Liebe Hörer, wenn mal wieder was in der Pinken Bar ist, kommt.
Dann wüsstet ihr jetzt, wovon ich rede. Genau. Es ist sehr, sehr klein. Ist im Wesentlichen ein Tresen und ein Platz hinterm Tresen und eine Reihe Barhocker vorm Tresen und noch ein Tisch am Fenster.
Das ist ja wie bei mir zu Hause.
Ja. Und da drin
sollte sie Low-Five nennen.
Finden sich dann wirkliche, also das ist halt Trinkkultur vom Feinsten.
Was hast du getrunken?
Ich weiß es nicht mehr so genau. Der erste Drink war mit Midori, weil das ist ja ein japanischer Likör, der Melonenlikör. Kommt, glaube ich, aus Japan und wird da, glaube ich, höher geschätzt, als das bei uns so ist. Bei uns ist Midori immer so, ja, das trinkt der Martin. Das
stimmt ja gar nicht.
Ja, ja.
Midori wird schon sehr hoch.
Der Martin trinkt Midori und sonst keiner.
Gut, der trinkt aber für eine ganze Nation.
Richtig.
Was schon Respekt.
Nee, meine erste Ansage war, glaube ich, dass ich was gerne mit japanischem Whisky hätte. Und er hat dann was mit japanischem Whisky und Midori gefreestylt. Das ging so in Padovani-Richtung.
Okay.
War natürlich fies grün. Wo er es mir hingestellt hat, habe ich im ersten Augenblick gedacht, so, ich wollte einen Whisky-Drink, warum ist das grün? Aber ja, es war nicht schlecht. Wobei, der war nicht wirklich der Überflieger oder nicht so richtig mein Fall. Das mag eins von beiden sein.
Okay.
Der zweite war wirklich toll. Das, das war dann mehr so in so einem Manhattan-Old-Fashioned-Richtung.
Mhm.
Sehr viel trockener, sehr viel herber und das war gut.
Ja, die Bar ist wirklich, also...
Die Bar ist knuffig.
Fünf Plätze vorm Tresen oder 10 und dann...
Sechs, sieben Plätze vorm Tresen und nochmal 4 vorm Fenster. Fertig.
Mhm. Und er macht alles? Oder?
Nee, er hat noch eine Assistentin. Ich weiß nicht, ob er mit der irgendwie verwandt, verheiratet, für irgendwas ist. Das ist so eine nette kleine Dame. Die hat uns dann zum einen von einem luftgetrockneten Schinken nach spanischem Style, der aber von der Nordinsel von Japan ist, Schinken abgeschnitten, was irgendwie sehr nett als Barfood ist, wenn du so richtig geilen Schinken essen kannst. Und dann hatte sie...
Ich bin immer auf der Suche nach Barfood für meine Homebar.
Ja.
Wir können auch so einen Schinken hier in die pinke Bar stellen, oder?
Ja.
Und
ich schreibe das in meinen Notizen.
Zum anderen hatte sie so ein... Wie so ein Gelee. Ich kann das gar nicht so richtig sagen. Es war so ein mini kleiner Teller, der war wirklich... Der war so groß wie ein Schnapsglas, der Teller, ja, vom okay. Durchmesser. Und da lag ein kleines Ding drauf, das sah aus wie Wackelpudding, wie roter Wackelpudding. Und dabei ein weißer Schaum, der auf diesen Wackelpudding drauf gemacht war. Und wir haben im ersten Augenblick tatsächlich gedacht, das ist irgendeine Form von Wackelpudding, ja, das wird jetzt süß sein wahrscheinlich. Und dann haben wir so einen kleinen Metallspieß bekommen, haben das aufgespießt, steckst dir das in den Mund und es ist Tomatensuppe. Als Gelee irgendwie.
Okay,
also so ein bisschen so molecular irgendwie Barfood Style. Sehr lustig, sehr cool. Und so Sachen macht sie halt dann da.
Okay.
Also ein Erlebnis. Er ist natürlich auch ein begnadeter Gastgeber. Lustige Scherze und so weiter. Ist also
super. Ist wir einfach haben ihn ja in der Bar 1000 erlebt in Berlin,
genau.
Als da die Traveling Mixologists waren. Das war so gut.
Ja, und dieses Jahr, als du nicht dabei warst, haben wir ihn natürlich auch nochmal erlebt im Rheingold.
Mhm.
Ja. Also wenn ihr mal in Tokio seid, dann macht ihr das. Wenn ihr mal in Karuizawa seid, da habe ich auch eine kleine Bar gefunden. Das war auch so eine Katastrophe. Wir haben unsere Guides dort, unsere Lokalen und unseren Übersetzer gefragt, wo ist denn hier eine Bar? Ja, ich war irgendwie die treibende Feder, aber ich habe die anderen...
Das kann man nicht vorstellen.
Ich habe so getan, als ob die anderen das auch wollen. Also einer von den anderen wollte auf jeden Fall ein Bier, aber ich habe gedacht, wir gehen in eine Cocktailbar und ein Bier, das kriegt er dann schon.
Boah, ich war neulich im Kekos mit ein paar Leuten.
Die haben tolles Bier, gell?
Die haben Bier, ja, aber die haben dann Radeberger getrunken.
Da gibt's aber irgend so ein besonderes.
Ja, genau. Aber das war mir ein bisschen peinlich, als die dann Radeberger bestellt haben.
Das ist echt fies.
So, weißt du wirst dann begrüßt, der Bartender kommt hinter dem Tresen vor, läuft durch den ganzen Raum, begrüßt dich per Handschlag, begrüßt die anderen per Handschlag.
Und deine Begleiter.
Die Bier und Radler.
Man soll sich nicht für die Bestellung von anderen Leuten schämen. Das ist nicht dein Bier.
Ja.
Nee, kannst du mal aufhören, nach Shakern bei Amazon zu surfen? Mach das mal aus da. Hallo. Das ist ja hier wie Tim Pritloff, der andauernd surft, während er eigentlich reden soll. Mach das weg.
Das ist deine Aufgabe zu reden gerade.
Wir haben heute Mittag auch ein bisschen Japan gehabt.
Was habt ihr gemacht? Echt? Seid ihr japanisch essen gegangen?
Oh ja, wir haben zum ersten, der Martin hat zum ersten Mal Sushi gegessen. Ja.
Was? Du hast zum ersten Mal Sushi gegessen? Wir gehen sofort nochmal Sushi essen.
Ja, McDonald's-Zentrum Sushi gegessen.
Ja.
Ist okay, war nicht sensationell. Also,
nö, war dir geschmeckt.
War gut.
Ja, lass uns mal in Frankfurt Sushi essen gehen. Ich weiß hier mittlerweile, wo man muss.
Da gibt es ein paar ganz tolle
Freunde. Ja. Aber noch den einen Gedanken zu Ende. Die Bar in Karuizawa, sehr lustig. Wir haben,
wie er das ausspricht.
Wir haben Karuizawa. Wir haben... Genau. Das war auch mal immer mein erster Gedanke, wenn die irgendwas zu mir gesagt haben. Nee, wir haben dann alle möglichen Leute gefragt, wo gibt's denn hier eine Bar? Ja, sowas hat es der Ort hier nicht. Also es ist hier Outskirts, ja, das ist hier plattes Land, hier gibt's keine Bars. Und dann dachte ich schon so, naja, am Ende kriegen wir irgendwie so eine Sportsbar, wo dann so ein 16:9 Fernseher hängt und irgendwie American Football läuft.
Yeah!
Aber wo ich dann halt irgendwie am Ende auch nur Bier bestelle. Und dann hieß es irgendwie, er ruft jetzt nochmal seine Mutter an. Da hat er seine Mutter angerufen, unser Fahrer. Hat die irgendwie gefragt. Die Mutter ist natürlich, also der Fahrer, unser Fahrer war so Ende 30. Kannst dir vorstellen, wie alt die Mutter ist. Hat er die angerufen, weil er kennt sich nicht aus, obwohl er in dem Ort groß geworden ist. WTF, ja. ruft seine Mutter an, die sagt...
Wollten wir nicht mehr sagen, es gibt so ein Tech-Mac-Podcast, der nur über iPhones und so redet. Da sagt auch einer die ganze Zeit WTF und Fuck und so. Das finde ich nicht so gut.
Okay, gut. Dann sage ich das nicht mehr. Dann sage ich OMG. Jedenfalls kam der am Ende wieder zurück von dem Telefonat. Seine Mutter hätte gesagt, es gäbe eine Bar. Und die sei unmittelbar neben der Curlinghalle, so zwei Blocks weiter oder so.
Okay.
Und da könnten wir dann hingehen. Aber er müsste jetzt irgendwie da und dahin fahren und er könnte uns noch mit nach Hause nehmen oder er könnte uns hier lassen und dann könnten wir da hinlaufen und mit dem Taxi wieder heimfahren. Und dann sind wir da hingelaufen und es ist total unscheinbar, stand Café, Bar, irgendwas dran. Ich mach die Tür auf, gehe da rein und bin im Paradies. Es ist eine kleine Bar mit 8 Sitzen, mit 300 Flaschen hinterm Backboard.
Jawohl.
Und einem kleinen, lustigen japanischen Barkeeper, mit dem ich jetzt auf Facebook befreundet bin, der kein Wort Englisch spricht, aber total begeistert ist, dass da 4 Leute reinkommen, wovon wenigstens einer genauso ein Cocktail-Nerd ist wie er. Und er wohnt halt in so einem kleinen Kaff, wo irgendwie... Also das ist unten in dem Haus, wo er mit seiner Frau wohnt. Die Frau verdient das Geld und er hat die Bar, weil das sein Hobby ist.
Geil.
Und, ja, uns. Ja. Und wir kommen da rein und er sagt, das ist jetzt, wo wir eben reingekommen sind, es waren 2 Leute in der Bar, wir sind zu 5 oder zu 6 reingekommen, dann waren es so 8 ungefähr, oder ich weiß die genauen Zahlen jetzt nicht mehr, kommen rein und er sagt, Besucherrekord. Und bis auf den einen Typen, der schon drin war und spricht sonst keiner Japanisch. Und wir haben uns mit Händen und Füßen, ich habe auch irgendwelche Flaschen gezeigt, aber ich habe so ins Backboard geguckt und dachte mir, geil, es ist alles da. Wenn ich jetzt mit ihm reden könnte, dann wären wir hier den ganzen Abend nicht mehr rauskommen. Und am Schluss hat er uns noch heimgefahren. Wir mussten nicht mal versuchen, mit auf Japanisch ein Taxi zu bestellen oder so. Der Barkeeper hat dann irgendwann gesagt, so, ja, die Bar macht jetzt zu, ich fahre euch heim. Das war wirklich großartig. Ja, also die Japaner sind ein cooles Völkchen. Und immer wenn ich jetzt auf Facebook eins von seinen Fotos kommentiere, dann antwortet er immer nur, dass er leider kein Englisch spricht. Ja, ich übersetze immer mit Google Translate deine japanischen Kanji-Zeichen und krieg dann so ein fies verunstaltete Translation, wo ich aber so grob rauskriege, wie das zum Bild passt und was er wohl sagen wollte.
Ja.
Und dann mache ich einen ganz kurzen, einfachen Kommentar auf Englisch. Zum Beispiel neulich hatte er Genius Loves Company von Ray Charles fotografiert.
Tolles Album.
Und hat dazu geschrieben, dass irgendwie konnte man raushören, dass er das Album mag. Und dann habe ich drunter geschrieben, that's a great album. Dann hat er geantwortet, I don't speak English. Und so, ja, gut. Dann
solltest du das vielleicht auch einfach wieder in Google Translate auf Kanji schicken und dann copy-paste und rein.
Ja, dann kommen wahrscheinlich 6 Fragezeichen zurück.
Das macht doch nichts.
Naja, egal. So, das war mein Bob in Japan.
Wir müssen jetzt zum Thema Trinken Schluss machen, weil wir müssen jetzt in eine Bar.
Richtig, in Frankfurt eröffnet heute eine neue Bar. Wir werden euch nicht verraten, welche. Denn das ist Thema in einem anderen Podcast und wir müssen jetzt trinken gehen.
Doch, wir können sagen, dass Palur eröffnet von Jared.
Ach Mann, ich wollte ein Geheimnis draus machen.
Nee, ist ja super, das ist eine tolle Bar, glaube ich.
Stimmt, heute Abend kann uns ja von unseren Hörern keiner mehr die Plätze wegnehmen, weil wir streamen ja heute nicht live.
Genau.
Und müssen jetzt los.
Genau.
Vielleicht wer bist du eigentlich? Du bist hier irgendwie, du warst am Anfang gar nicht da.
Ja, ich hatte gedacht, ich setze mich mal dazu und mach mit.
Das ist ja lustig.
Ja, war kein Platz mehr im Tresen, setze ich hierher.
Genau. Wie das immer so ist in Bars, manchmal kommen einfach Leute rein.
Ich habe euch gesehen, ihr sitzt hier so mit dem Mikrofon rum und erzählt irgendwas, habe ich gedacht, naja, gut.
Naja, gut.
Liebe Hörer.
Dann sag jetzt mal tschüss.
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 Unsere Schwester ist entführt worden. Bevor wir zurück in den Wald gehen,